Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich heute Abend hier willkommen heißen in den Räumlichkeiten der Bibliothek des Konservatismus zu unserer Veranstaltung mit Herrn Professor Dr. Werner Patzelt zum Thema Pegida, Warnsignale aus Dresden. Ganz besonders hervorheben und begrüßen möchte ich natürlich aus diesem Anlass den Referenten des heutigen Abends, Herrn Professor Patzelt selbst. Ich darf ihn kurz vorstellen. Professor Patzelt studierte ab 1974 Politikwissenschaft, Soziologie und Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, der Universität Straßburg sowie an der University of Michigan. Anschließend war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Passau, wo er 1984 zum Dr. Phil promoviert wurde. Im Jahre 1990 folgte die Habilitation. Und zwei Jahre später wurde Professor Patzelt Gründungsprofessor des Instituts für Politikwissenschaft an der TU Dresden und Inhaber des Lehrstuhls für politische Systeme und Systemvergleich. Professor Patzelt, Sie wissen es alle, betätigt sich als Kommentator und Analytiker zu aktuellen politischen Fragestellungen in Presse, Funk und Fernsehen und er ist auch Mitglied der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien. Professor Patzelt, es freut mich sehr, dass wir mit Ihnen heute Abend einen Experten zum Thema Pegida gewinnen konnten. Pegida ist ja, wir wissen es alle, ein Phänomen, in dem man sich offenbar nur mit Abscheu äußern kann oder emphatisch, affirmativ, mit Zustimmung. Wir wollen heute Abend versuchen, einen Mittelweg zu finden. Wir wollen gemeinsam versuchen, durch Ihren Vortrag heute Abend einen Beitrag zur Versachlichung der Debatte zu leisten, das Phänomen Pegida tatsächlich sachgerecht zu verstehen und einzuordnen. So, genug der Vorrede, lieber Professor Patzelt. Ich freue mich sehr, dass wir Sie heute Abend hier haben und heiße Sie herzlich willkommen.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank zunächst mal an Sie für die Einladung hierher. Ich habe mich sehr darauf gefreut, endlich einmal in diesen, das hätte ich fast gesagt, heiligen Hallen zu sein. Vielen Dank auch für Ihr Interesse und auch meinerseits bitte ich um Nachsicht dafür, dass der alte Lateinersatz wieder einmal gilt, habent sua fata libelli. Die Bücher haben so ihre Schicksale, nicht erst dann, wenn sie erschienen sind, sondern davor. Es hat einfach länger gedauert. Es ist aber das Manuskript im Verlag und es erscheint wirklich. Das wird nicht aufgeschoben, ad calendas graecas. Ich will drei Dinge machen. Ich will Ihnen erst ein wenig über das Buch sagen, das Sie eigentlich in Händen halten können sollten. Das ist der Werbeblock, der wird relativ kurz und ich hoffe informativ sein. Dann will ich Ihnen etwas über meinen persönlichen Zugang zu Pegida sagen. Warum und wie es gekommen ist, dass manche Leute glauben, ich verstünde nur von Pegida etwas, was nicht stimmt. Also ich habe nicht dementiert, dass ich von Pegida was verstehe. Ich habe nur dementiert, dass ich von anderen Sachen nichts verstünde. Und dann will ich Ihnen 9 unorthodoxe Thesen über Pegida vortragen, die das Phänomen zu umreißen und einzuordnen erlauben. Und die zentrale These hat mit dem Buchtitel zu tun. Und folglich fange ich mit ihr schon gleich an, nämlich: Man tut gut daran, Pegida und die AfD als zwei Seiten der gleichen Medaille zu verstehen. Es ist das, was als Pegida in Dresden entstanden ist, sozusagen, etwas überzogen formuliert, das Vorbeben dessen gewesen, was sich mit der Umschichtung des deutschen Parteiensystems derzeit zu tun scheint. Es ist Pegida, die AfD auf der Straße. Und die AfD ist Pegida in der Wahlkabine. Und Warnsignale aus Dresden ist unser Buch deswegen untertitelt, weil mir und meinem Mitverfasser scheint, dass man nicht die Symptome für die Ursachen nehmen darf. Pegida und die AfD sind Symptome von Problemen, die dieses Land hat. Pegida und die AfD haben nicht Probleme erzeugt, sodass, wenn wir die Warnblinkanlage ausschalten, auch die Probleme verschwunden sind, sondern es sind Warnzeichen für Dinge, die in diesem Land nicht wirklich gut gelaufen sind, die wir folglich in Ordnung bringen sollten, damit die Warnleuchten von sich aus ausgehen können. Das habe ich eigentlich schon alles verraten. Was ich noch nicht verraten habe, ist, worum es in dem Buch, außer dass es um Pegida geht, sonst noch geht. Es gibt am Anfang ein Gesamtporträt von Pegida, das, wie mir scheint, die präzisestmögliche Beschreibung des Pegida-Phänomens ist. Dann kommen einige Kapitel, in denen Pegida entfaltet wird, vorgestellt wird, Programmatik von Pegida. Dann die Straßendemonstrationen und die dabei gehaltenen Reden aus einer Beobachtungsstudie und einer systematischen Inhaltsanalyse sämtlicher bei Pegida-Veranstaltungen gehaltenen Reden. Dann kommt ein langes Kapitel über die soziografischen Merkmale und insbesondere die Einstellungen der Pegida-Demonstranten, beruhen nicht nur auf 4 Umfragen, die ich selbst gemacht habe, sondern auf den Umfragen, die meine Kollegen gemacht haben. Das Ganze eingebettet in umfangreiche Berichterstattung über demoskopische Befunde in Deutschland, die zeigen, auf welche Weise Dresdens Pegida in der Tat nur ein Warnsignal für etwas Grundlegendes in Deutschland ist. Dann kommt ein Kapitel, welches darstellt, wie Straßen-Pegida und Facebook-Pegida gemeinsam groß geworden sind. Und wo auch die Unterschiede zwischen Pegida auf Facebook und Pegida auf der Straße, aber auch ihre wechselseitige Aufschaukelungsdynamik beschrieben werden. Es kommt anschließend ein Kapitel mit viel O-Ton von Pegida und Pegida-Gegnern, nämlich wo die wechselseitigen Wahrnehmungen beschrieben werden, im eigenen Sprachduktus aus Facebook Diskussionen heraus, wie nehmen Pegida-Gegner Pegida wahr, wie nehmen Pegidianer sich selbst wahr, wie nehmen Pegidianer ihre Gegner wahr, was sind typische Argumentationsstrukturen, sodass man von innen her das, was die quantitativen Daten zeigen, von innen her verstehen kann. Und dann gibt es 2 lange Schlusskapitel. Eines eine sehr systematische Erklärung, wie ist es zu Pegida gekommen, als ostdeutsches Phänomen, auch als Alarm, Hinweis auf Dinge, die in Deutschland unrund laufen. Und es gibt dann noch ein Kapitel meines Kollegen Klose, in dem die spezifischen Dresdner Umstände beschrieben werden. Warum genau in Dresden dieser Vulkan explodiert ist, über den ich jetzt gleich näher etwas sagen will. Das war sozusagen ein erzähltes Menü, lediglich die Speisekarte, aber die Gerichte werden noch aufgetischt. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, etwas länger als der erste. Aber der längste Teil wird der dritte sein, die 9 unorthodoxen Thesen. Meine Beschäftigung mit Pegida, die mich hierher geführt hat heute, die begann ziemlich unscheinbar, nämlich mit einem Methodenseminar, das ich wie so häufig gehalten habe, ein Methodenseminar über Fallstudienforschung im Wintersemester 2014-15. Und weil man Methoden nicht so richtig vermitteln kann, wenn man bloß darüber erzählt, wie man etwas macht. Und weil man zum Beispiel das Skifahren nicht dadurch erlernt, dass einem jemand sagt, wie man Ski fährt, sondern man muss schon selbst den Hang hinunterfahren, mehrfach, gibt es bei den Methodenseminaren immer praktische Aufgaben. Also jeder Student sollte sich einen Fall aussuchen, den er dann eben gemäß den Regeln der Fallstudienforschung untersucht. Tja, und zu einem dieser Fälle ist eben Pegida geworden, dessen in Anführungsstrichen Abendspaziergänge, kurz nach dem Semesterbeginn am 20. Oktober eingesetzt hatten. Und dann berichteten mir Woche für Woche im Seminar erst 2 und dann 3 diesen Fall bearbeitende Studenten, was sie denn auf den von ihnen, pflichtschuldig, weil das war ihre Aufgabe, aufgesuchten Pegida-Demonstrationen konkret erlebt hatten. Die redeten mit den Leuten, beobachteten und beschrieben, was sie da eben so sahen. Und weil die mir das Woche für Woche im Grunde von Anfang an berichteten, besaß ich bald einen gewissen Vorsprung beim Wissen darum, was Pegida tatsächlich war, was dabei ablief, einen gewissen Vorsprung beim Verstehen dessen, was da warum wie ablief, einen Vorsprung im Vergleich zu ferndiagnostizierenden Kollegen und im Vergleich auch mit so manchem Journalisten. Denn nicht sämtliche Journalisten, die sich über Pegida äußerten, waren auch dabei. Es sind so die üblichen Informationskaskaden, an denen ich auch gar nichts auszusetzen habe. Denn niemand kann alles, was in der Welt sich tut, selbst erleben. Wir sind darauf angewiesen, dass Journalisten uns berichten, was der Fall ist. Reporter heißt der altertümliche Ausdruck. Die bringen einen Report über das, was sich tut, und im Idealfall kann man sich gut darauf verlassen. Kurzum, meine Leute haben die Sache beobachtet und irgendwann
sagte ich, das wird jetzt wirklich spannend. Das war in die Zeit, als in Dresden sich die Demonstrationen und die Gegendemonstrationen aufschaukelten und ich mir wirklich Sorgen machte, dass es in Gewalttätigkeit eskalieren könnte. Ich kann mich noch entsinnen, wie ich zu meinen Mitarbeitern an jenem Abend, wo ich zum ersten Mal selbst eine Pegida-Demonstration beobachtete, wo eine große Gegendemonstration angekündigt war, sagte, jetzt schaue ich mir den Bürgerkrieg an. Und ich war wirklich besorgt, ob der Dinge, die ich da vielleicht sehen würde. Das war am 8. Dezember. Und vom 8. Dezember bis zum 25. Januar, als danach eben Pegida zerplatzt und zerfallen war fürs Erste, habe ich dann selbst 6 Pegida-Kundgebungen beobachtet und folglich selber mir ein Bild von dem gemacht, was die Studenten mir zuvor berichtet hatten und habe das abgeglichen mit dem, was eben in Zeitungen und sonstigen Medien zu erfahren war. Das verschaffte mir einen bestimmten Informationsvorsprung und insbesondere eine Deutungssicherheit, eine erfahrungsfundierte Deutungssicherheit. Ich war beim Ausdeuten dessen, was ich da tat, nicht angewiesen darauf, dass ich sozusagen mit einer herrschenden Meinung der Sozialwissenschaftler oder der führenden Journalisten übereinstimmte, was ja üblicherweise die Regel ist, in der man sich dessen vergewissert, ob man wohl etwas richtig beobachtet oder nicht. Ich meine, wenn ich mir Gedanken über die Grenzen des Kosmos mache, dann fühle ich mich sicherer, wenn ich weiß, dass was ich mir vorstelle, ist genau das, was die führenden Kosmologen zu sagen haben. Und natürlich geht man so um mit sozialen und politischen Phänomenen. Das, was die führenden Sozialwissenschaftler und Politikwissenschaftler zu sagen haben, davon geht man aus, das stimmt im Wesentlichen. Und das ist nicht schlecht. Aber der alte Lenin hatte schon recht, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und ich merkte dann, dass das, was öffentlich geschrieben und gedeutet wird, mit dem, was zunächst meine Studierenden und dann auch ich selbst konkret gesehen hatten, nicht so richtig zusammenpasste. Und ich war mir sicher, dass das Abweichende, was ich sagte, nicht erfunden war oder durch Vorurteile meinerseits einfach die Dinge so zurechtdeutete, wie ich sie denn gerne hätte. Ich war mir völlig sicher, genau so, wie ich die Sache beschreibe und ausdeute, genau so ist es. Infolgedessen hatte ich überhaupt kein Problem damit, längere Zeit so eine ziemlich, das hätte ich fast gesagt, einzigartige Position in Bezug auf Pegida einzunehmen. Also anderes zu sagen, als viele andere sagten. Und eben dieses Abweichen vom Mainstream, das setzte sich in eine gewisse, bis heute nachwirkende Medienpräsenz um. Und es ist ganz verständlich, dass das nicht jedem gefallen hat und auch nicht ohne Reaktionen geblieben ist. Auch das, finde ich, ist ein faires Geschäft. Es muss ja nicht jeder mit allem einverstanden sein, was ein anderer sagt und kann sagen, nein, das ist völlig falsch und es gehört sich nicht, die Sachen so darzustellen. Und folglich entspannen sich dann einige Debatten. Als dann die Demonstrantenzahlen binnen kurzem auf mehrere Tausend zugenommen hatten, wobei es einen Streit gibt, wie viele es wirklich waren. Jeder hat im Kopf, dass so Anfang Januar 2015 25.000 Pegida-Demonstranten da gewesen wären und später viel, viel weniger. Tatsache ist, dass die Demonstrantenzahlen bis weit in den April hinein nicht gezählt wurden, sondern geschätzt wurden. Von der Polizei eben sozusagen nach Erfahrungswerten geschätzt wurden und dass es am Anfang ein Interesse gab, die Zahlen möglichst hoch anzugeben. Die Demonstranten waren immer ganz stolz, wenn sie sehr viele sind und die Gegendemonstranten legten Wert darauf, dass sie selbst auch viele sind, folglich die Pegidianer, dass sie mehr sind als die Gegendemonstranten. Und es war am Anfang, ehrlich gesagt, den Gegendemonstranten auch gar nicht unwillkommen, dass die Pegida-Demonstrantenzahlen sehr hoch angegeben wurden, denn das motivierte ja dann. Es brandet hier wirklich eine Gefahr für unser Gemeinwesen auf, wir müssen mobilisieren. Und wenn der Feind sehr beeindruckend wirkt, kann ich die Abwehr gegen den Feind natürlich wesentlich besser motivieren. Irgendwann, als ständig die Pegidianer mehr Leute auf den Platz brachten als die Gegendemonstranten, wurden die hohen Pegida-Zahlen dann natürlich hinterfragt. Und dann fing eine Studentengruppe mit dem Titel Durchgezählt an, die Zahlen wirklich zu zählen, was man früher schon auch hätte machen können. Das ist ja alles keine Geheimkunst, wie das geht. Und seitdem sind die Zahlen wesentlich niedriger. Nicht aus Böswilligkeit, sondern weil einfach die Schätzungen am Anfang zu hoch waren. Und das heißt wiederum, dass Argumente, die sagen, am Anfang war Pegida stark und dann ist es ganz schwach geworden, die stimmen so nicht. Pegida ist schwächer als am Anfang. Aber es waren am Anfang die Zahlen nach oben inflationiert. Jetzt sind sie realistisch und dass die Zählungen im Wesentlichen stimmen, zeigt sich daran, dass beim Jahrestag von Pegida, auch die Studentengruppe durchgezählt, so an die 19, auf ungefähr 19.000 Demonstranten kam. Also eine nicht ganz unstattliche Anzahl. Als also diese Demonstrantenzahlen binnen kurzem auf mehrere tausend zunahmen, da habe ich über ein Interesse an einem lokalen politischen Phänomen hinaus wirklich begriffen, welche große politische Brisanz dasjenige besitzt, was sich in Pegida, wie mir bald schien, nur symptomartig äußert. Pegida als Symptom, das war das, was ich schnell begriff. Und mir schien die wirklich zu bestehende politische Herausforderung umso größer zu sein, als ich ja bei meinen Pegida-Beobachtungen und meine Studierenden ebenso, als ich ja da im Wesentlichen nicht jene leicht auszugrenzenden, jene leicht zu verscheuchenden Rechtsextremisten oder Rassisten vorgefunden habe, die viele andere in den Pegidianern zu erkennen glaubten. Mehr und mehr lernte ich einen Großteil der Demonstrationsteilnehmer als solche Leute einschätzen, die, damals wie heute, so wie ihnen schien oder wie ihnen scheint, ein wichtiges Anliegen haben, dass hier Leute auf der Straße sind, die sich von der Politik und von der Öffentlichkeit mit ihrem Anliegen zurückgewiesen empfinden. Und die eben, weil sie sagen, wir haben doch ein wichtiges Anliegen, ja sieht denn niemand, was da schief läuft? Und warum behaupten die Leute alle, wir hätten Unrecht, wir seien sogar ganz schlimme Stinkfinger, weil wir dies und jenes behaupten? Weil die sich zurückgewiesen empfanden, wurden sie immer empörter. Und es blieben und bleiben die Pegida-Demonstranten großenteils mit ihren politischen Aussagen weit oberhalb der Verhältnisse ihrer tatsächlichen politischen Bildung. Aber das verbindet sie mit vielen Deutschen. Die meisten leben, wenn sie über Politik reden und nachdenken, oberhalb dessen, was sie wirklich wissen. Anwesende natürlich immer ausgenommen. Aber überlege sich einmal einer, wie viel Zeit er oder sie investiert, wenn ein neues Auto zu beschaffen ist. Oder ein neuer Kühlschrank, um sich zu informieren, was sind die wichtigen Leistungsparameter. Wie viel bin ich bereit auszugeben für das, was ich bekommen kann? Und wie leicht man sich in der Regel seine politische Meinung bildet. Das meine ich damit. Und das ist bei den Pegida-Demonstranten und freilich auch bei etlichen von ihren Gegnern ganz unübersehbar. Politische Diskursansprüche und Einschätzungsansprüche weit oberhalb der Verhältnisse der tatsächlichen politischen Bildung, worin sich die Pegida-Demonstranten von allermeisten Deutschen nicht unterschieden. Ich begriff auch, ich sah auch, ich erlebte auch, dass man diese Pegida-Demonstranten zwar nicht bei Rotary, aber täglich in der Straßenbahn treffen kann und dass die Pegida-Demonstranten zwar im Wesentlichen nicht in Dresdens Villenvierteln leben, aber eben auch nicht nur in den Hartz-IV-Hochburgen Dresdens. Und mir schien, dass man sie, die Pegida-Demonstranten, da sie offensichtlich leicht erregbar waren, da sie sich auch in zunehmendem Trotz zu verhärten begannen und inzwischen verhärtet haben, dass man diese Demonstranten mitsamt ihrer Sympathisantenschar nicht ins politische Abseits abirren lassen sollte. Zudem ja erheblicher Magnetismus von rechts her unübersehbar war. Es mischten sich von Anfang an ziemlich intensiv NPDler in die Reihen der Pegida-Demonstranten. Es hat sich der NPD-Landesvorstand damit befasst, der Vorstand der Jungen Nationaldemokraten damit befasst, der neue sächsische Verfassungsschutzbericht zitiert die Stellen. Man soll dabei sein, man soll möglichst viele Leute für sich werben, aber man soll ja nicht offenkundig als NPD oder JN auftreten, damit der überparteiliche Charakter nach Möglichkeit gewahrt bleibt und man nicht abschreckt. Also Magnetismus nach rechts war unübersehbar und folglich schien mir, dass man diese Leute nicht ins politische Abseits nach rechts abirren lassen sollte. Vielmehr war es meine Ansicht und ist es bis heute, dass man begreifen soll, was denn diese Leute auf die Straße treibt und was denn diese Leute so empört macht. Das heißt, man soll herausfinden, was bewegt die und anschließend soll man plausible von abwegigen Gründen des Demonstrierens unterscheiden. Plausible Gründe von abwegigen Gründen des Sich-Entrüstens. Und am Ende soll es so sein, dass die Demonstrationen nicht mehr notwendig sind. Und zwar nicht, weil man sie unterdrückt oder verscheucht oder abschreckt, sondern weil man die Ursachen, deren Symptome solche Demonstrationen sind, in den Griff bekommen und auf den Weg zur Behebung gebracht hat. Und aus dieser so zufällig begonnenen Beschäftigung mit Pegida, und ich bin da wirklich hineingeschlittert, das hätte ich fast gesagt, wie die Jungfrau zum Kind,
Aufgrund dieser so zufällig begonnenen Beschäftigung mit Pegida sind dann mehrere Demonstrantenbefragungen entstanden, weitere empirische Studien. Ich habe im letzten Wintersemester auch nochmal ein Seminar zur Fallstudienforschung gemacht, weiter mit Beobachtung von Pegida-Demonstrationen, mit einer systematischen Inhaltsanalyse der bei Pegida-Demonstrationen gehaltenen Reden. Und all dieses ist dann gemündet in viele Debatten auf Facebook, sonst wo, in viele publizistische Aktivitäten meinerseits, in etliche wissenschaftliche Artikel und eben in jenes dicke Buch, das ich heute vorstellen wollte und in Form einer Speisekarte ja auch vorgestellt habe. So, und jetzt kommt der längste Teil dessen, was ich sagen will, nämlich 9 unorthodoxe Thesen über Pegida. Sie sind unorthodox, weil sie in vielerlei Hinsicht vom Mainstream, von der üblichen Einschätzung von Pegida abweichen. Obwohl mehr und mehr Leute ein sind, dass das stimmt. Und es sind nicht einfach nur Thesen, ich sag einmal. Ich glaube, das stimmt alles. Und ich glaube, ich kann bei kritischen Nachfragen auch zeigen, warum meine Vermutung der Stimme so wahrscheinlich begründet ist. These Nummer 1. Pegida ist nichts Homogenes. Pegida ist eine durch Gemeinschaftserlebnisse zusammengehaltene Koalition von Leuten mit ähnlichen Ansichten in unterschiedlicher Rahmung und Akzentuierung. Leute mit ähnlichen Ansichten, die werde ich näher umreißen, wo die Ansichten aber unterschiedlich gerahmt sind und unterschiedlich akzentuiert sind. Und diese unterschiedlichen Leute werden zusammengehalten durch Gemeinschaftserlebnisse. Und ehrlich gesagt, so eine Pegida-Demonstration nächtens in Dresden mit vielen bunten Fahnen, dann die schönen Kulissen Dresdens außenrum, immer noch genügend Licht, selbst wenn das Licht der Hofkirche und der Semperoper abgeschaltet ist. Dazu die ganzen bunten Fahnen. Dazu dann am Schluss die Nationalhymne, immer besser gesungen. Dann wie bei einem Rockkonzert die Handys mit der Lichtfunktion geschwenkt. Das macht schon einen Eindruck. Wäre es eine Demonstration, sagen wir mal, vom DGB oder von den Grünen, würden alle sagen, herrlich begeisternd. Weil es die Falschen sind, ist es abstoßend, aber für die Falschen, die sich als die Richtigen empfinden, ist es natürlich begeisternd. Und es gibt in Deutschland keinen anderen Ort, wo man zu Tausenden, wenn man politisch rechts eingestellt ist, und die Pegidianer sind sehr rechts eingestellt, es gibt keinen anderen Ort in Deutschland, wo rechtseingestellte Deutschland in Deutschland sich ein solches Gemeinschaftserlebnis bescheren können. In Dresden im Unterschied zu Leipzig und anderen Städten auch mit der für die Pegida-Demonstranten tröstlichen Gewissheit, dass sie viel, viel mehr als die Gegendemonstranten sind und obendrein in bestem Einvernehmen mit der Polizei agieren. So viel zum Gemeinschaftserlebnis. Was sind aber diese unterschiedlichen Gruppen? Und das wird der längste Teil meiner Thesen sein, weil ich Ihnen hier das, was wir über die Zusammensetzung der Pegidianer ausfindig gemacht haben, in knappen Sätzen darstellen will. Erstens sind bei Pegida 4 soziale Kreise zu unterscheiden. 4 soziale Kreise. Das eine ist die wechselnde, ihrerseits nicht spannungsfreie Gruppe der Organisatoren. Bachmann, Festerling und Co. Da gibt es Spannungen. Das Organisatorenteam ist schon einmal zerfallen und dem Vernehmen nach sollen die Beziehungen zwischen Bachmann und seiner Festerling auch nicht mehr die besten sein. Aber das ist nicht das, was von zentraler Bedeutung ist. Der zweite soziale Kreis um die Organisatoren herum, das sind die wechselnden Demonstrationsteilnehmer. Es gibt einen harten Kern. Bei der letzten Untersuchung im Januar zeigte sich, dass bei den bis dahin ungefähr 55 stattgefundenen Pegida-Demonstranten, die Hälfte der Befragten bei jeder zweiten dabei gewesen ist. Und das ist schon ziemlich viel. Manche waren auch bei sämtlichen dabei. Die Laufkundschaft, die wir bei unserer ersten Studie im Januar 2015 im großen Umfang in unseren Befragten hatten, die ist weggeblieben nach der Spaltung. Also das ist der Demonstrantenkreis um einen harten Kern herum. Der harte Kern ist bestimmt so 1600 Leute stark. Am schönsten sah man den harten Kern vor ungefähr einem Jahr. Ende April 2015 wollten wir unsere zweite Pegida-Demonstrantenbefragung machen. Und ich hatte, glaube ich, so die 70 Studenten dafür gewonnen, mit Fragebögen bewaffnet sich unter die Leute zu mischen. Es war ein schöner Nachmittag. Die Sonne schien, es war warm. Und dann trübte es sich so um 16 Uhr, 17 Uhr ein. Und dann so um 17.30 Uhr fing ein tropischer Platzregen an, der nicht aufhören wollte.
der nicht aufhören wollte. Meine Interviewer, total durchweicht und durchnässt, suchten Schutz. Trotzdem, es kamen 1600 Leute. Die Pegida-Organisatoren sagten, ja, wollen wir nicht heute unsere Kundgebung absagen? Ihr seid ja total nass, wollt ihr das wirklich? Nein, wir wollen die Kundgebung. Dann wollen wir nicht wenigstens den Marsch durch die Stadt sein lassen, wo es so nass ist. Nein, das machen wir natürlich. Und ich meine, an dieser kleinen, in sich selbst völlig belanglosen Geschichte sehen Sie, mit wie viel innerer Beteiligung und mit wie viel Durchhaltewillen hier viele dabei sind. Und dieser harte Kern, ungefähr 1600, den gibt es nach wie vor. Und um den herum gibt es den wechselnden Kreis, der inzwischen, naja, so zwischen 2.000 und 3.000 ab und zu etwas mehr schwankenden Demonstranten. Im Durchschnitt sind es, seitdem wir gezählte Zahlen haben, also seit dem April letzten Jahres, im Durchschnitt sind es immer so ungefähr so, also im Durchschnitt nicht immer, sondern im Durchschnitt waren es so 5.500 Demonstranten. Manchmal weniger, im Winter mehr. Der dritte Kreis außen herum, das sind die Pegida-Anhänger, die sich auf Facebook äußern. Wie viele da tatsächlich zu den Demonstrationen hingehen, ist nicht genau ausfindig zu machen. Aber wir wissen, dass viele, die sich auf Facebook, auf der Fanseite von Pegida äußern, auch aus den Altbundesländern stammen. Häufig Ostdeutsche, die dorthin gezogen sind. Ich könnte Ihnen erzählen, wie man das methodisch ausfindig macht. Die laufen nicht ständig zu den Pegida-Demonstrationen. Es sind sozusagen Pegida-Anhänger, die auf Facebook in einer wirklich sich sehr radikalisierenden Weise, in einer sehr unschönen, die Grenzen nicht nur des guten Tons verfehlenden, sondern auch die Grenzen des strafbaren, erreichenden und mitunter überschreitenden Weise, pegidianisches Gedankengut zum Ausdruck bringen und sich darin wechselseitig bestärken. In der Regel sind die Facebook-Pegidianer jünger, klar rechter, klar gewaltgeneigter als jene auf dem Platz. Das finden Sie dann in dem Buch ausführlich anhand unserer Studien beschrieben. Und der vierte Kreis um Pegida herum, das sind Pegida-Sympathisanten, die außerhalb von Dresden so gut wie keine Chance haben, öffentlich in Erscheinung zu treten, weil überall sonst die Gegendemonstranten mehr sind und überall sonst auch der Anteil von Rechtsradikalen und auch Rechtsextremisten im Proporz zu den anderen Demonstranten wesentlich größer ist, sodass sozusagen ein anständiger Mensch dort wirklich nicht hingehen will. Das sind die Verhältnisse außerhalb von Dresden. Und dort gibt es aber gleichwohl viele Pegida-Demonstranten, die sagen, die haben im Grunde recht, aber bei uns können wir uns leider nicht auf die Straße trauen. Und das sind genau jene, die bei demoskopischen Umfragen und bei Wahlen sich als AfD-Anhänger zu erkennen geben. Das ist meine Aussage. AfD ist Pegida in der Wahlkabine, Pegida ist die AfD auf Dresden Straßen. Das ist die eine Unterscheidung von vier Kreisen von Pegidianern. Die zweite Aufteilung stammt aus unserer letzten Studie und bestätigt Dinge, die wir wesentlich gröber in wesentlich weniger differenzierten Studien früher schon gefunden haben, nämlich was für Untergruppen gibt es unter den Pegida-Demonstranten. Ich erzähle Ihnen gerne, wenn Sie mich fragen sollten, wie man das ausfindig macht. Das ist auch keine Hexerei. Aber jetzt beschränke ich mich darauf, Ihnen das Ergebnis bekannt zu geben. Fünf Gruppen von Pegida-Demonstranten gibt es und man kann sie wie folgt bezeichnen. Gruppe Nummer eins, von der Anzahl her, vom Anteil her, das sind kulturkonservative Xenophobe. Xenophobe sind Fremdenfürchtige, im schlimmsten Fall ausländerfeindliche. Kulturkonservative, ungefähr 31%. Konkret sind das Leute mit der Überzeugung, und es kommen lauter Indikatorfragen, anhand derer wir das festgestellt haben. Das sind Leute mit der Überzeugung, dass niemand in einem Land leben solle, in das er wegen seiner Religion, seiner Kultur oder seines Verhaltens nicht passt. Grundiert wird diese Überzeugung, die ich gerade beschrieben habe, durch deutschen Patriotismus. Und Pegidianer sind heftige deutsche Patrioten. Und grundiert wird diese Überzeugung durch das doppelte Urteil, wer Deutschland nicht möge, der solle Deutschland eben verlassen. Und wer Einfluss in Deutschland wolle, der solle erst einmal für das Land etwas leisten. Und eingebettet ist dieser Vorstellungskomplex in die Sichtweise, dass selbst ein friedlicher Islam und friedliche Muslime nicht zu Deutschland gehörten. Und mit diesem Einstellungskomplex verbindet sich eine gewisse Russophilie, die überhaupt im Denken von Pegidian eine sehr große Rolle und unterscheidende Rolle spielt. Aber zugleich sind das Leute, die die Präsenz von Rechtsradikalen oder Rechtsextremisten bei Pegida-Demonstrationen ablehnen. Sie sind rechts, eigentlich so vom Denken her typische Hardcore-AfDler. Aber mit Rechtsradikalen haben sie nichts am Hut. Aber sie loben die Organisatoren, dass sie dieses schöne Gemeinschaftserlebnis Woche für Woche ihnen bescheren. Die zweite Gruppe, an Anzahl die zweite, ungefähr 24% ausmachend, das sind Leute, die man nennen kann gutwillige Zuwanderungskritiker. Gutwillige Zuwanderungskritiker. Das sind Pegidianer, die ganz klar Gewalttätigkeit ablehnen, die klar biologischen Rassismus ablehnen und die deutlich weniger weit rechts stehen als die übrigen Demonstranten. Diese meinen, dass es durchaus nicht zu viele Ausländer in Deutschland gibt, was die Mehrzahl der Pegidianer so sieht. Diese Leute, diese gutwilligen Zuwanderungskritiker, meinen, dass friedliche Muslime, nicht der friedliche Islam, an den sie nicht glauben, aber dass friedliche Muslime sehr wohl zu Deutschland gehören könnten. Zugleich meinen diese Leute, dass niemand in einem Land leben soll, in das er aufgrund seines Verhaltens nicht passt, nicht aufgrund seines Aussehens, nicht aufgrund seiner Religion, sondern aufgrund seines Verhaltens. Und diese Leute schätzen die gegenwärtige Lage dahingehend ein, dass Deutschland einfach zu viele Asylbewerber aufnehme. Die Befragung fand im Januar statt, als noch nicht absehbar war, wie wirkungsvoll die Grenzabriegelung durch Österreich und die Balkanstaaten funktioniert. Und im Übrigen verlangen diese Leute eine engere außenpolitische Abstimmung mit den USA, sind im Wesentlichen amerikanophil und eben nicht russophil wie die erste Gruppe. Die dritte Gruppe von Demonstranten kann man nennen islamophobe Zuwanderungsgegner, 19%, also 2018. Wer will bei sozialen Tatsachen einen genauen Prozentsatz sagen? Das ist das, was unsere Daten zeigen. Islamophobe Zuwanderungsgegner. Diese Demonstranten meinen einerseits, Deutschland nehme zu viele Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge auf, zumal ja ohnehin schon zu viele Ausländer in Deutschland lebten. Und diese Leute leben wesentlich mehr als die anderen Pegida-Demonstranten auch noch einen friedlichen Islam und friedliche Muslime in Deutschland ab. Islamophobie ist wirklich der harte Kern ihrer Ablehnung von Zuwanderung. Es gibt unter den Pegida-Demonstranten auch Rechtsradikale, 19%, darunter 5% klare Rechtsextremisten, was sich auch mit den Schätzungen von Polizei und Verfassungsschutz sehr gut deckt. 5% Rechtsextremisten, insgesamt 19%, also ein Fünftel ungefähr, Rechtsradikale. Bei diesen Demonstranten verbindet sich ein sehr starkes Selbstverständnis als deutscher Patriot. Und nicht alle Patrioten sind auch Anhänger der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, leider Gottes. Also, sie verbinden ein starkes Selbstverständnis als deutscher Patriot mit der Aussage, der Nationalsozialismus habe auch seine guten Seiten gehabt. Was eine in der Forschung bewährte Frage ist, um ausfindig zu machen, wie weit jemand dem narzisstischen Denken und dem Nationalsozialismus innerlich nahesteht. Also sie verbinden ein starkes Selbstverständnis als deutscher Patriot mit der Aussage, der Nationalsozialismus habe auch seine guten Seiten gehabt. Hinzu kommt die Akzeptanz der Präsenz von Rechtsradikalen und Rechtsextremisten bei Pegida-Demonstrationen. Da haben die nichts dagegen, weil sie ja auch zum großen Teil selbst dazugehören. Sie befürworten gelegentliche Gewalt gegen politische Gegner, was sich ja nun wirklich nicht gehört, politische Gewalt auszuüben, für gleich welchen Zweck. Das befürworten sie. Und sie haben sogar für Pegida-Verhältnisse eine sehr, sehr rechte Einstellung. Das sind jene, die bei der Häufigkeitsverteilung zwischen links und rechts ganz am rechten Rand auftauchen. Und abgerundet wird das Ganze durch die Überzeugung, Deutschland nehme zu viele Asylbewerber auf und durch Unzufriedenheit mit, durch besonders große, muss man sagen, durch besonders große Unzufriedenheit mit dem Funktionieren der deutschen Demokratie. Das ist die Gruppe, die von den meisten für das insgesamt an Pegida gehalten wird. So stellen sich die meisten alle Pegidianer vor. In Wirklichkeit sind es 20%. Und es gibt noch eine Gruppe, ungefähr 8%, also ein knappes Zehntel umfassend, von denen die meisten sich gar nicht vorstellen können, das gäbe es bei Pegida. Das sind Teilnehmer, ja, die so voll und ganz im bundesdeutschen Mainstream denken. Diese Pegidianer beteiligen sich selten an Diskussionen im Internet. Diese Internet-, diese Facebook-Auftritte, das ist die Domäne der rechtsradikalen jüngeren Pegidianer. Da beteiligen die sich seltener. Sie lehnen die Anwesenheit von Rechtsradikalen und Extremisten bei Pegida-Demonstrationen aufs Klarste ab. Sie stehen, für Pegida-Verhältnisse wohlgemerkt, klar weniger weit rechts. Sie weisen sowohl Russophilie zurück, als auch Anti-Amerikanismus zurück, was beides bei Pegida sehr, sehr verbreitet ist. Sie befürworten die Präsenz von friedlichen Muslimen in Deutschland in einer sehr markanten Weise. Sie sind weniger unzufrieden mit der Medienberichterstattung über Pegida. Das sind nicht jene, die reflexartig immer Lügenpresse rufen. Sie sind zufriedener mit dem Funktionieren der deutschen Demokratie. Die meisten Pegidianer sind sehr, sehr unzufrieden. Aber eine kleine Minderheit gibt es, die zufrieden ist. Das sind eben jene. Und diese sind auch viel offener als ihre Kollegen Mitdemonstranten für Kritik seitens von Pegida-Gegnern. Das sind Mainstreamige. Das will ich Ihnen in der Diskussion dann gerne beantworten. Und manches von dem, was in Antwort auf diese Frage zu sagen ist, ergibt sich aus den restlichen 8 unorthodoxen Thesen. Und jetzt bin ich bei der zweiten. Die lautet, Pegida ist kein Dresdner Lokalphänomen, sondern nur eine regional besondere Erscheinungsform jenes europäischen Rechtspopulismus, der sich bundesweit als AfD ausdrückt. Pegida ist kein Dresdner Lokalphänomen. Pegida ist zutage getreten, aufgrund besonderer Dresdner Umstände. Aber es ist nicht etwas, was nur in Dresden oder für Dresden wichtig wäre, sondern Pegida ist eine regional besondere Erscheinungsform des europäischen Rechtspopulismus, der sich inzwischen auch in Deutschland ausbreitet, und zwar als Anhängerschaft und Wählerschaft der AfD. Wie gesagt, AfD ist Pegida in der Wahlkabine und Dresdens Pegida-Demonstranten sind sozusagen ein Vulkanschlot, aus dem Magma austritt, das ich gleich noch näher beschreiben werde. In Dresden und in den Wählerstimmen für die AfD, bundesweit und auch im schönen Baden-Württemberg, tritt Magma zutage, das überall unter Deutschland, ja überhaupt unter der Oberfläche vieler europäischer Staaten brodelt. Das ist mein bevorzugtes Bild, um Pegida und die AfD zu verstehen. Magma brodelt unter der Oberfläche. Die Hitze und die Wucht dieses Magmas unter vielen europäischen Staaten scheinen die folgenden Ursachen zu haben. Das sich ausbreitende Gefühl, europäische Sozialstaatlichkeit werde brüchig. Das, was uns in Europa so stolz und glücklich und sicher gemacht hat, der garantierte Sozialstaat eigentlich überall. Viele haben den Eindruck, das wird brüchig durch Bevölkerungsentwicklung, globalen Wettbewerb, durch manch anderes. Zweiter Grund, warum dieses Magma da so brodelt, das ist der soziale Druck von innerstaatlichen Globalisierungsfolgen. Die Globalisierung lässt auch ihre starken Teilnehmerstaaten, zu denen wir gehören, im Inneren nicht unbehelligt. Und manches sind vielleicht überzogene Ängste. Aber wenn sich jemand vor Mäusen fürchtet, dann fürchtet er sich vor Mäusen oder sie sich vor Mäusen. Und alles Argumentieren, eine Maus könne einer Frau nichts tun, wird nichts an manchen hysterischen Reaktionen ändern. Ferner gehört zu den Gründen, die dieses Magma zum Brodeln bringen, das als fremdbestimmt empfundene Einwanderungsgeschehen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Einwanderung als solche in bestimmter Dimensionierung, Vorteile für die eigene Gesellschaft, das akzeptieren viele. Obwohl beim AfD-Parteitag zunächst einmal eine Entscheidung getroffen worden ist, dass überhaupt Einwanderung abzulehnen ist, was viele Pegidianer als ihre natürliche Reaktion dann auch haben. Aber der Kern ist, dass die Einwanderung als fremdbestimmt empfunden wird oder selbstermächtigt durch die Einwanderer. Und das wollen viele in Deutschland nicht und in Polen und Tschechien und der Slowakei erst recht nicht. Obendrein gehört zu den Gründern, die dieses Magma brodeln lassen, die Fliehkräfte, die wahrgenommene Auflösung gesellschaftlichen Zusammenhalts unter den Fliehkräften schwer einzuhegender Multiethnizität und Multikulturalität. Viele Leute empfinden, dass die Gesellschaft auseinanderfällt. Parallelgesellschaftlichkeit und so weiter. Was verbindet uns noch? Wie sieht dieses Land in 20, in 30 Jahren auf? Tut jemand was dagegen? Und es kommen hinzu die veränderten Strukturen von Öffentlichkeit, Auflösung des Monopols der öffentlich-rechtlichen Medien, der großen tonangebenden Medien, stattdessen Zerfall der Öffentlichkeit in lauter Privatwirklichkeiten, die man sich im Internet auf bevorzugten Seiten zurechtsucht. Bei den Pegida-Demonstranten sind der Kopfverlag, Political Incorrect als Blog und die junge Freiheit, so die ganz wesentlichen Informationsquellen, denen halbwegs vertraut wird. Und dann geht es in den obskuren Bereich hinein. Und in solchen Echokammern entsteht und schaukelt sich natürlich besonders viel Empörung auf, die dann in Facebook-Pegida immer weiter sich mit Selbstverständlichkeit bestätigt. Und obendrein kommt hinzu zu diesen Gründen, die das Magma unter unserer Gesellschaften brodeln lassen, der Verlust des Vertrauens in jene politischen und soziokulturellen Eliten, die, obwohl diese Eliten in Demokratien, zweifellosen Demokratien agieren, mit vielen der genannten Herausforderungen auszukommen versuchen, ohne direkte Einbeziehung der Bürgerschaft in die anstehenden Entscheidungen. Eine Elite, die sagt, wir wissen, wie es geht, wir haben einen Plan, wir schaffen das auch, mischt euch bitte nicht ein. Lediglich in der Weise bitte einmischen, dass das, was wir für richtig halten, von euch mitgetragen wird. Macht mit, aber kommt nicht auf andere Ideen. Und das verdrießt und empört viele. Mancherorts ist diese Magmaschicht ausgedehnter und bewegter als anderswo. Im stabilen und reichen Deutschland brodelte dieses Magma lange Zeit viel weniger als in Ungarn, in Polen oder in den französischen Vorstädten. Obendrein ist dieses Magma in den östlichen Bundesländern viel heißer als im Westen. Und ebenfalls, das ist ganz wichtig, um Pegida und auch die AfD zu verstehen, ebenfalls ist jenes Deckgebirge, das solches Magma von der Oberfläche unseres Alltags trennt, ist dieses Deckgebirge regional unterschiedlich mächtig. Viel Druck von Magma und mächtiges Deckgebirge hält die Sachen normal. Brüche im Deckgebirge und heftiger Druck von unten, das führt zu Vulkaneruptionen. Was ist dieses Deckgebirge, nachdem ich beschrieben habe, worin das Magma besteht? Das Deckgebirge besteht aus wechselseitigem Vertrauen. Vertrauen auch auf die politischen Institutionen und die politisch-mediale Klasse. Das Deckgebirge besteht ferner aus ganz selbstverständlich praktizierten Bürgertugenden, dass man sich nicht als vereinzelt außerhalb von zivilgesellschaftlichen Organisationen stehen und somit als machtlos erlebt. Und es besteht dieses Deckgebirge auch in erfahrungsbewährter Zuversicht. Es ist immer noch gut gegangen. Wir haben noch alles geschafft. Wir schaukeln auch das. Wir sind ein tüchtiges Land und gutwillig sind wir auch. Dort, wo es das Grundgefühl gibt, es geht gut, ja, dort kommt man mit viel Unbehagen und Empörung zurecht. In einem Landesteil, wo ein politisches System schon einmal abgewirtschaftet hat und wo viele Demonstranten den Eindruck haben, wir lebten sozusagen in der späten DDR und sie wären in der Rolle der Montagsdemonstranten vom Herbst 1989, dort ist dieses Grundvertrauen, das Westdeutsche kennzeichnet, überhaupt nicht in diesem Umfang da. Und Deutschlands markantester Vulkanschlot, durch den jenes Magma an die Oberfläche drang und wöchentlich weiterquoll, das entstand eben in Dresden, aus Gründen, die ich jetzt nicht näher erläutere. Wenn Sie die wissen wollen, erzähle ich sie gerne in der Diskussion. These Nummer 3. Auslöser von Pegida, also warum es gerumpelt hat im Deckgebirge und das Magma nach oben quoll. Auslöser Pegidas war Unzufriedenheit mit Deutschlands Einwanderungs- und Integrationspolitik. Das ist der Auslöser. Und der tiefste Grund, Thukydides würde sagen, die Alitestate Aetia, der wahrste Grund. Der tiefste Grund ist Unzufriedenheit mit Deutschlands Regierungssystem und seiner Politik. Entfremdung zur politischen Klasse, Entfremdung zum politischen System in den neuen Bundesländern seit der Wiedervereinigung zu beobachten. Das ist so der tiefste Grund. Der Auslöser ist die Unzufriedenheit mit der Einwanderungs- und Integrationspolitik. Genau das haben Umfragen unter Pegida-Demonstranten von Anfang an gezeigt. Es ist nicht Rassismus, es ist nicht Hass auf Ausländer, es ist nicht Hass auf den Islam, das alles ist auch da. Aber das dominante Motiv, schon bei den ersten Umfragen zu erkennen, war Unzufriedenheit mit Deutschlands Demokratie und seinem und ihrem politischen Personal. Und das gehört zu den erklärungsbedürftigen Tatsachen, warum diese so offenkundige Tatsache durch die anderen Erklärungsmuster, Rassismus und so weiter, in den Hintergrund gedrängt worden ist. Wenn das so ist, und es wird schon so sein, kann man an dieser Stelle sogar einige Prognosen über die Zukunft Pegidas abgeben. Es wird Pegidas Mobilisierungskraft abklingen, sobald Deutschland seine Einwanderungsprobleme im Griff hat. Sobald Deutschland mit einer Integrationspolitik beginnt, die sich plausibilisieren lässt als nachhaltig wirksam. Sobald die Leute den Eindruck bekommen, ja, wir schaffen das wirklich, weil wir die richtigen Maßnahmen ergreifen. wird die Mobilisierungskraft von Pegida abnehmen. Und zweitens, Pegidas Mobilisierungskraft wird abklingen mit der parlamentarischen Präsenz einer AfD, die seriös agiert. Mit der parlamentarischen Präsenz einer seriös agierenden AfD, die sich gerade nicht rechtsradikalisiert, wie das manche gerne hätten, um sie sozusagen traditionell bekämpfen zu können. Eine seriöse AfD, die als bundesweite CSU mit Regierungsanspruch auftritt. Dann gibt es Hoffnungen derer, die jetzt auf die Straße gehen, und das könnte die Entfremdung dieser Demonstranten und ihrer Sympathisanten zum deutschen Regierungssystem abmindern. Aber ob die eine oder die andere oder gar beide Voraussetzungen wirklich eintreten, das wissen wir noch nicht. Das macht Politik so spannend. These Nummer 4. Pegida und AfD, und beides muss man immer gemeinsam betrachten, Pegida und AfD konnten aufkommen, weil die etablierten Parteien, Linkspartei, Grüne, SPD, CDU, eingeschränkt auch CSU, weil die etablierten Parteien zwischen CDU und rechtem Narrensaum, man könnte auch anfügen kriminellen Saum, denn die Narren, die Brandsätze gegen Asylbewerberheime werfen, sind auch Kriminelle. Und darüber darf man keinerlei Unklarheit aufkommen lassen. Also, zurück zum Satzbeginn. Pegida und AfD konnten aufkommen, weil die etablierten Parteien zwischen CDU und rechtem Narrensaum eine Repräsentationslücke haben entstehen lassen. Was meint Repräsentationslücke? Es gibt einen Bereich im politischen Spektrum der Bürgerschaft, aus dem heraus kein grundständiges Vertrauen zu einer staatstragenden Partei besteht. Im linken politischen Spektrum lassen die staatstragenden Parteien Linke, Grüne und SPD so gut wie keinen Wunsch von links empfindenden Bürgern nach Repräsentation unabgedeckt. Und genau deswegen gibt es, abgesehen von einigen Teilen der Linken, in Deutschland keinen Linkspopulismus. Es wird alles, was es an linken Gedanken gibt, was halbwegs wichtig und ins Gewicht fallend ist, das wird von Parteien, die unzweifelhaft das System tragen. Die Linke stellt in Thüringen den Ministerpräsidenten, der sich sogar mit Linksextremisten neulich öffentlich angelegt hat und ihnen bodenlose Arroganz vorgeworfen hat, und zwar völlig mit Recht. Im linken Bereich wird alles abgedeckt, und das ist ehrlich gesagt auch gut so. Aber im rechten politischen Spektrum gibt es sehr wohl Bürger, die sich von der bislang am weitesten rechts stehenden, klar staatstragenden Partei, nämlich der Union in ihrer zweifachen Erscheinungsweise, die sich von der Union gerade nicht länger repräsentiert fühlen. Und ausweislich der Landtagswahlergebnisse vom März 2016 sind es sogar ziemlich viele, die sich von keiner der etablierten Parteien vertreten fühlen. Achtung, die AfD hat ihre Stimmen nicht allein aus den ehemaligen CDU-Wählern bezogen. Auch nicht allein aus ehemaligen Nichtwählern, sondern auch, insbesondere in Sachsen-Anhalt, in einem sehr nennenswerten Umfang aus ehemaligen Wählern der Linken. Das heißt, dass selbst im linken Bereich manches, was Leute, die sich als links empfinden, DDR-Links, sozusagen Konservative, denen der zu konservierende Staat abhanden gekommen ist, was die für richtig halten, nicht mehr von der modernisierten, verwestlichten Linkspartei abgedeckt empfinden. Man sieht an den Landtagswahlergebnissen vom März auf das Deutlichste, was ich meine mit Repräsentationslücke, und dass der Anteil derer, die zur Wahl gegangen sind, in sämtlichen drei Bundesländern deutlich angestiegen ist, verweist schon darauf, dass viele Wähler jetzt erstmals ein Politikangebot oder sagen wir wenigstens eine Politikverheißung vorfanden, auf die sie Hoffnungen setzen. Das meint Repräsentationslücke. Früher haben viele von denen, je nach Zeitumständen und politischer Konjunktur, womöglich die Republikaner, die DVU, die NPD oder gar nicht gewählt. Und derzeit setzen die eben ihre Hoffnungen in die AfD. Und die öffentliche und parlamentarische Präsenz der AfD kann genau jene Repräsentationslücke schließen. Allerdings auf Kosten der CDU, was nicht CDU-Mitglieder nicht weiter irritieren und belasten muss. Aber auch um den Preis eines sich weiter auffächernden Parteiensystems. Und die große Stabilität der deutschen Regierungssysteme beruhte darauf, dass die Regierungsbildung immer klar und einfach war. Sie fängt jetzt schon an, schwierig zu werden. Und mit der AfD noch zusätzlich in Parlamenten wird die Regierungsbildung extrem schwierig, insbesondere so lange, wie es ein politisches Berührungsverbot gegenüber der AfD gibt. Dann entstehen so Koalitionen wie in Sachsen-Anhalt, die ganz gewiss nicht die AfD verkleinern, sondern die AfD vergrößern werden. Konkret bestanden Repräsentationslücken und bestehen noch weiter auf den folgenden Politikfeldern. Euro-Rettung, das Thema ist ja lediglich überlagert, aber nicht weg, Euro-Rettung. Einwanderung, Integration einer Einwanderungsgesellschaft, zumal einer solchen mit einer wachsenden muslimischen Minderheit. Verteilungskonflikte in unserer Gesellschaft, die ja der SPD-Vorsitzende unlängst ohne großen Beifall seiner Partei aufgegriffen hat. Verteilungskonflikte einer Gesellschaft, deren soziale Ungleichheit sich aufgrund der Einwanderung noch weiter aufspreizen wird. Schauen Sie, man kann nicht immer die Mehrkosten für die Integration von Geflüchteten gleichsam aus Steuerüberschüssen bezahlen. Vielleicht wird eines Tages unsere Wirtschaft nicht mehr so boomern. Wenn wir dann das Ziel des ausgeglichenen Haushaltes weiterhin bewahren wollen, was die einzige Möglichkeit ist, um uns in der Eurozone glaubwürdig zu halten mit unserem Verlangen nach Einsparungspolitik in anderen Staaten, ja, da wird manches Geld für den Sozialstaat oder für Investitionen in öffentliche Infrastruktur fehlen. Das sind die Verteilungskonflikte, in denen wir hineinlaufen und die vielen Leuten durchaus vor Augen stehen. In diese letztgenannten Repräsentationslücken drang aufgrund der Dresdner Besonderheiten Pegida. Aus der ersten Repräsentationslücke Euro-Rettung entstand die AfD, die inzwischen auch andere Politikfelder abdeckt. Und insgesamt erweist sich die Repräsentationslücke in Deutschland als lediglich europäischer Sonderfall des überall in Europa zu beobachtenden Eindringens von Rechtspopulismus in jene Gesellschaftssegmente, in welche die lange Zeit in Europa vorherrschenden sozialdemokratisch-liberalen, grünen Politiküberzeugungen nicht mehr hineinzuwirken vermögen. Das kann ich jetzt nicht weiter ausführen, aber das müssen Sie im Hinterkopf haben. Wir haben in Europa sozusagen das sozialdemokratische Zeitalter gehabt, welches wunderbare Politikergebnisse auf der einen Seite gebracht hat, aber auch zu einer Überreizung, zu einer Überbelastung von Sozialstaatlichkeit geführt hat, auch zu einer bestimmten Permissivität von Gesellschaftsstrukturen, wo jetzt viele den Eindruck haben, das geht nicht mehr lange gut so. Nächste These. Mit Pegida kamen politisch-mediale Klasse und Zivilgesellschaft nicht zurecht. Und sie kamen wirklich nicht damit zurecht, weil sie anhand von irreführenden Narrativen, also von deutungssichernden Großerzählungen, weil sie anhand von irreführenden Narrativen zu falschen Einschätzungen des Pegida-Phänomens kamen und an diesen falschen Einschätzungen festgehalten haben. Andere Gründe für das Auftreten von Pegidianen als Hass und Kälte im Herzen, als Fremdenfeindlichkeit und Rassismus wollte ein Großteil der politisch-medialen Klasse von Anfang an nicht erkennen. Echte Zuneigung zum eigenen Land und zu dessen Leuten wurde von Politikern, Journalisten und zivilgesellschaftlichen Eliten kaum je als ein mögliches oder gar als ein wahrscheinliches Motiv von Pegida-Demonstranten öffentlich in Erwägung gezogen. Und man übersah, dass der Streit um den Sinn und um die Grenzen unserer Einwanderungspolitik sowie um den richtigen Kurs gegenüber dem Islam in Deutschland tatsächlich zu einer dauerhaften, tiefgehenden und künftig das Parteiensystem prägenden Konfliktlinie unserer Gesellschaft geführt hat. Der politikwissenschaftliche Fachbegriff für solche Konfliktlinien dauerhafter Art heißt Cleavage. Verfestigte gesellschaftliche, soziokulturelle, ökonomische Konflikte, an deren Fronten sich gesellschaftliche Organisationen, die öffentliche Meinung, Medien und insbesondere politische Parteien hochrankern. Der neue Cleavage unserer europäischen Gesellschaften wird ein ethnischer Cleavage zwischen beheimateter Bevölkerung, es kann auch die zweite oder dritte Generation von Einwanderern sein, die sich im neuen Land wohlfühlen, und den neu dazukommenden sein. Und es wird sich aufladen auch mit dem religiösen Cleavage, weil sozusagen die Rückkehr der Götter zu beobachten ist in eine säkularisierte europäische Zivilisation. Plötzlich kommen Gruppen, die Religion ernst nehmen. Wo kommen denn da hin, wenn man Religion ernst nimmt? Das bedroht die Freiheit. Also auch das wäre noch gründlicher zu erwägen. Ich will Ihnen nur sagen, viele haben verkannt, dass ein neuer Cleavage entsteht. Die dachten also, das, was dann neu auftaucht an politischen Bewegungen, sind Eintagsfliegen, die nur von eingebildeten Problemen zehren. Das ist aber der Irrtum. Es verändert sich die politische Landschaft, in der Politik zu machen ist. Und diese schnellfertigen, falschen Deutungsmuster werden inzwischen auch auf die AfD angewendet. Und vermutlich werden sie bei der Auseinandersetzung mit der AfD genauso wirkungslos sein wie beim Kampf gegen Pegida. Und im Hintergrund solchen Scheiterns beim Versuch, den Kern des Pegida-Phänomens bzw. des Pegida-AfD-Komplexes wirklich zu begreifen, im Hintergrund steht die Tatsache, dass viele der bislang sinnstiftenden Narrationen unseres Landes unter Druck geraten, ja sogar unglaubwürdig geworden sind. Etwa das Narrativ vom alternativlos vorteilhaften Wandel einer homogenen Volksgemeinschaft, die es ohnehin nicht gibt. Jeder fünfte Deutsche hat einen Migrationshintergrund, aber das Narrativ ist noch da. Manche Leute wollen eine homogene Volksgemeinschaft aufrechterhalten, das ist schlecht. Das Gute ist, eine multiethnische, multikulturelle Gesellschaft zu erzeugen. Das ist unsere Zukunft. Die macht Deutschland endlich liberal und impft uns gegen den Faschismus. Weil aber solche Narrative weiterhin gleichsam die gängige Währung im politisch-kommunikativen Zahlungsverkehr unserer Diskurse sind, muss es nicht wundern, dass gerade Deutschlands Diskurseliten so völlig hilflos und desorientiert auf Pegida reagiert haben. Es tauchte etwas auf, was auf ihren geistigen Landkarten, zumindest an der Stelle, gar nicht auftauchen konnte. Die etablierten Deutungs- und Erklärungserzählungen, die passten und passen einfach nicht zum neuen Phänomenbestand. Und wer an diesen Narrationen festhält, weil er eben keinen Wandel der Problemlagen erkennt, sondern nur den Wiederkehr oder die Wiederkehr von Sachen, die wir aus der Weimarer Republik kennen. Die Nazis marschieren wieder, die SA ist wieder auf der Straße, kennen wir alle schon. So wie wir früher versäumt haben, das Richtige zu machen, machen wir es einfach jetzt. Und damit verhindern wir das Scheitern der Weimar-Bonn-Berliner Republik. Wenn man also einfach nur Bekanntes neu entdecken will, ja, dann ist man denkkonservativ, im schlechten Sinn und nicht gewappnet für die neuen Herausforderungen. Und bei der dann unvermeidlichen Frage, wenn die Welt da draußen nicht mehr zu den Narrativen passt, mit der wir die Welt da draußen erklären wollen, stellt sich dann die Frage, welches Narrativ weiterhin als wahr und welches andere als heretisch, ketzerisch auf Deutsch, behandelt werden soll, mit den entsprechenden Ausgrenzungsaktivitäten. Es geht letztlich um die diskursive und um die kulturelle Hegemonie im Lande, wer sie besitzt und wer sie gegen wen verteidigt. Und tatsächlich steht das Pegida-Phänomen und der Pegida-AfD-Komplex mitsamt den davon ausgelösten Reaktionen quer zu auch weiteren wichtigen bundesrepublikanischen Narrativen, die in Westdeutschland, anders als in Ostdeutschland, weiterhin in aller Selbstverständlichkeit verwendet werden. Das sind so die Großerzählungen von der liberalen und rundum diskursoffenen pluralistischen Demokratie, die Großerzählung vom funktionierenden partnerschaftlichen Verhältnis zwischen Religion und Staat, die Großerzählung vom verlässlich soziale Gerechtigkeit in Aussicht stellenden Wohlfahrtsstaat. Wenn die Wirklichkeit so wäre, wie es diese Narrative bekundern, dann wären jene, die als Pegida oder als AfD auftreten, dumm. Sie würden einfach die Wirklichkeit nicht erkennen. Wenn aber die Wirklichkeit anders ist, oder wenn man zumindest merkt, dass die Narrative nicht passen, dann muss man die Störer der vertrauten Selbstverständlichkeiten ausgrenzen. Man muss die Wahrnehmung der Wirklichkeit dem anpassen, was man über sie sagen und glauben will. Das nennt sich Verteidigung des bundesdeutschen Konsenses. Das ist nicht verkehrt, wenn es um den Wert- und Ordnungskonsens unseres Staates geht. Aber wenn es um empirische Fragen geht, wie ob man ein partnerschaftliches Verhältnis zur Religionsgemeinschaft mit politischem Dominanzanspruch aufrichten kann, wie das gegenüber dem gemeinsam mit dem europäischen Staat sich verwandelt habenden Christentum geschehen ist, dann läuft man in Probleme hinein. Denkkonservatismus, im schlechten Sinn, verhinderte es, dass mit Pegida politisch konstruktiv umgegangen werden konnte. Stattdessen erzeugte dieser Denkkonservatismus, wie sozialer Strukturkonservatismus eben auch, nur Polarisierung und nachgerade Feindschaft. Und diese Polarisierung, nachgerade Feindschaft, auch persönliche Feindschaft, und Dresden hat viele Freundeskreise zerrissen und kaputt gemacht durch persönliche Feindschaften, die sich entwickelten in der Frage, was Pegida ist und wie man damit umzugehen soll, beides ist inzwischen zu einem selbst errichteten Diskurshindernis geworden. Und unterdessen schwindet ohnehin jene Diskurshoheit, die nun ausgerechnet von Linkern, was eine Pointe ist, in einer extrem herablassenden, konservativen Manier zu verteidigen versucht wird. Da könnte jeder kommen. Haben noch nie so gesehen. Was wollt ihr eigentlich? So werden bisherige Selbstverständlichkeit zu verteidigen versucht. Und das scheitert dann daran, dass die Wirklichkeit eben zurückschlägt. Schauen Sie das Asylpaket 2 an. Das besteht im Wesentlichen aus Forderungen, die in den 19 Punkten von Pegida drinnen standen und die damals als völlig inhuman dargestellt wurden. Und so könnte man es auf verschiedenen anderen Bereichen nachzeichnen, beim Verhältnis von repräsentativer und plebiszitärer Demokratie, beim Spannungsfeld von europäischer Einigung und demokratisch beeinflussbarer Nationalstaatspolitik, auch beim Interessenkonflikt zwischen westlicher Bündnispolitik und einer faktisch auf Appeasement gegenüber Russland hinauslaufenden Russlandpolitik. Ich eile zum Schluss und sage Ihnen im Wesentlichen nur noch die Thesen. Begründung gern in der Diskussion. These 6, tatsachengetreues Verstehen Pegidas, also des Vulkans und des Magmas darunter. Tatsachengetreues Verstehen scheiterte am Unwillen der Pegida-Kritiker zum Perspektivenwechsel und zur Empathie. Schauen Sie, Kerninhalt von Bildung, auch von politischer Bildung, ist darin, die Perspektive des anderen einnehmen zu können. Nicht, weil man ein mitfühlender Gutmensch ist. In einem früheren Leben war ich Offizier. In der Taktikausbildung lernt jeder Offizier bei jeder Armee auf der Welt. Bei der Planung gleich welche Operation, Verteidigung, Angriff, Verzögerung, muss man den Auftrag, die Lage, das Gelände auch mit den Augen und gerade auch mit den Augen des Gegners wahrnehmen. Denn nur dann, wenn man von der Gegnerperspektive aus die eigenen Entschlüsse fasst, hat man die Chance zu gewinnen. Man muss sich hineinversetzen in den Gegner, in seine Gefühlslagen, in seinen Durchhaltewillen, wenn man abschätzen will, mit welchen Kräften, auf welche Weise man gewinnen kann. Aber im Umgang mit Pegida haben sich manche Leute so verhalten, als würde es ausreichen, sich zu etwas zu bekennen, Gesicht zu zeigen, für etwas einzutreten. Ja, das ist alles schön und gut. Aber einen Kampf gewinnt man nicht dadurch, dass man Flagge zeigt. Man geht dann eher mit der wehenden Flagge unter. Und mir scheint, dass eine freiheitliche Demokratie viel zu wertvoll ist, um sie untergehen zu lassen. Und deswegen muss man immer mit den Augen des Gegners und sich in die Motivationslagen des Gegners eingefühlt haben, auf ihn blicken und differenziert mit ihm umgehen. Denn manche Teile des Gegners können für die eigenen Truppen gewonnen werden, manche nicht. Undifferenziert alle zu bekämpfen, führt zu dem, was so manche Diktatoren beim Bekämpfen von Aufständen erleben. Am Anfang nur wenige, aber die überdimensionierte, überscharfe Reaktion lässt die Aufstandskräfte wachsen und wachsen. Wir sind Gottlob in keiner revolutionären Situation, aber das, was sich an den Wahltagen tut, ist genau in dieser Preislage. 7. These. Pegida wurde sehr stark durch falsche Reaktionen verstetigt. Pegida wurde sehr stark durch falsche Reaktionen verstetigt. So mancher reagierte auf die Pegida-Proteste mit einer Art politischer Spinnenfurcht. Angeekelt und angstgetrieben wurde auf den Störenfried eingeschlagen, obwohl dieser Störenfried meistens nur lästig, aber nicht gefährlich war. Schauen Sie, ich bemerke ja folgende Verschiebung des Diskurses von Pegida-Gegnern. Früher war es ganz furchtbar, wer sie nicht eingereiht hat in die Pegida-Abwehrfront. Der hat sich an unserem freiheitlichen Gemeinwesen versündigt. Inzwischen, wenn man den Leuten sagt oder sie fragt, warum demonstriert ihr denn jetzt nicht mehr, warum bringt ihr jetzt bloß so 150, 200 Leute zustande, lautet die Antwort, ja mein Gott, also diese Pegidianer sind vielleicht 3000, aber was können die schon ausrichten, das ist ein kleines Dresdner Phänomen. Naja, wo bleibt da die Rationalität? Entweder hätte man am Anfang auch keine Angst haben müssen und hat die Hysterie völlig zu Unrecht gepflogen, oder man verharmlost jetzt Pegida. Und mir scheint, dass das Zweite der Fall ist. Viele Leute trösten sich jetzt, Pegida sei sozusagen ins Unbeträchtliche geschrumpft. Sie vergessen, dass Pegida und AfD zusammengehören. Und das kann man verschieden politisch werten, dazu vielleicht später in der Diskussion mehr.
Es wurde nachgerade im Wortsinn zur Zwangsvorstellung gemacht, dass die Pegidianer nichts mehr als Rassisten, Rechtsradikale, Latenznazis, mit denen sich kein anständiger Mensch gemein machen dürfte, auch nicht durch ergebnisoffenes Hinsehen, Zuhören oder gar Begreifen dessen, worum es wirklich gehe. Und im Grunde tat man so, als ob sich mit einer auflehnenden Bürgergruppe gerade dann erfolgreich umgehen ließe, wenn man sie, und obendrein noch stolz auf solche Ignoranz, gerade nicht verstanden hätte. Die beschreibende Verwendung von Begriffen wie rechtsradikal und rassistisch hat eher das gute Gefühl erweckt, etwas Wichtiges an Pegida erkannt zu haben, als dass tatsächlich eine Analyseleistung vorgelegen hätte. Man hat einfach Worte benutzt, die sich als Angriffswaffen angeboten haben, die aber stumpf waren, vielfach den Gegner verfehlt haben. Und wer den diagnostischen Wert von solchen Angriffswaffen hinterfragt hatte, wirkte dann sofort wie jemand, der dem Gegner beizuspringen versuchte. Statt wie jemand, der sagt, Freunde, wenn ihr wirklich hier eine Gefahr seht, dann müsst ihr sie schon richtig einschätzen. Und müsst eine richtige Diagnose machen, denn sonst wird die Therapie nicht anschlagen. Mir scheint, dass es insgesamt Arroganz war, was Pegida groß werden ließ. Selbstgewisser Stolz aufs zielsichere Erkennen von Islamophobie und Ausländerhass, von Rassismus und Narzissmus, schützte gleich die ersten Urteile vor faktensuchender Neugier und erkundendem Hinterfragen. Hochmut hielt insbesondere Intellektuelle davon ab, den realen Motivationsgefügen unter den ihnen so unsympathischen Demonstranten nachzugehen. Und Überheblichkeit führte dazu, dass nichts anderes als der Platz auf dem hohen Ross antifaschistischen und antirassistischen Widerstands für Politiker und politisch Engagierte als angemessen erschien. Wenn Pegida wirklich vor allem aus Rassisten und Faschisten bestünde, dann wäre das alles ganz in Ordnung. Aber so ist es eben nicht. Es liegt was anderes hinter dem Pegida-Phänomen. Achtens und vorletzte These, die richtige Reaktion auf Pegida und die AfD wäre gewesen, sich auf die Funktionslogik pluralistischer Demokratie zu verlassen und anhand der Spielregeln pluralistischer Demokratie zu agieren. Präzis wäre Folgendes richtig gewesen und ich lese das deswegen so gerne vor, weil ich es Anfang Dezember 2014 in der Sächsischen Zeitung in einem großen Testimonial eine Staatsministerin und viele andere waren dabei, als Politikratschlag publiziert habe. Und Sie werden sehen, dem ist man nicht gefolgt, mit entsprechenden Folgen. Ich schlug vor und riet an, ernst nehmen, was an Sorgen und Anliegen hinter den nicht selten ungehobelten und missratenen Aussagen von Pegida-Demonstranten steht. Auch politische Gegner nicht verteufeln. Keine Forderungen durchgehen lassen, die sich gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung richten, gegen Minderheiten, Eingewanderte oder Ausländer. Demonstrieren für die Werte unserer offenen Gesellschaft auch auf der Straße. Rechtzeitig vor Ort mit den Bürgern über Unterkünfte und Integrationsmöglichkeiten für Zuwanderer sprechen. Und in einen bundesweiten offenen Diskurs tragfähige Grundzüge einer nachhaltigen Einwanderungs- und Integrationspolitik entwickeln. Na, jetzt machen wir das alles. Das hätten wir schon im Dezember 2014 anfangen können. Heute erkennt man leichter noch als damals, dass genau die Befolgung solcher Ratschläge unsere Demokratie gemäß den eigenen Regeln mit Pegida fertig werden ließe oder mit Pegida hätte fertig werden lassen. Schlussbemerkung, These 9. Der tatsächliche Umgang mit Pegida, den wir gepflogen haben, der lehrt uns Unerfreuliches über Deutschlands politische Kultur. Was nämlich löste derart kontraproduktive Reaktionen gerade in solchen Kreisen aus, die sonst so stolz sind auf ihre Offenheit, Empathie, Toleranz, Neigung zum kritischen Diskurs? Es ist doch wirklich beunruhigend, dass sich im Streit um Pegida gerade jene diskursschwach verhalten haben, die sonst den offenen Diskurs so gerne loben. Auch in einer offenen Gesellschaft gilt offensichtlich, was Karl Deutsch, früher ein sehr wichtiger Politikwissenschaftler, einmal so formuliert hat. Wer Macht hat, kann es sich leisten, nicht lernen zu müssen. Das machtvolle, juste Milieu musste nicht lernen und folglich braucht es keinen Diskurs, sondern nur Ausgrenzung. Bis eben die Wirklichkeit eines anderen belehrt. Solches Verhalten, nicht lernen wollen,
legt einesteils jene Wandlungsprozesse lahm, die eine Gesellschaft unter veränderten Umständen nun einmal braucht. Und unser Land, unser Europa tritt in eine ganz neue Herausforderungssituation ein. Wir müssen umdenken und neu denken und diskutieren. Einfach festhalten am Alten wird nicht ausreichen, die Probleme zu lösen. Dafür brauchen wir Diskurse. Und es misslingt ohne einen offenen, ohne einen fairen Diskurs auch die Akzeptanzsicherung politischer Entscheidungen und gesetzlicher Regelungen. Es bringt ja nichts, wenn der Bundestag was beschließt und in der Praxis unterläuft man es, weil es nicht funktioniert. Rein symbolische Gesetzgebung löst doch kein echtes Problem. Man muss die Akzeptanz für politische Entscheidungen sichern. Das geht aber nur im Diskurs, insbesondere mit jenen, die nicht davon überzeugt sind, dass eine politische Linie stimmt. Vielleicht überzeugt man in dem Diskurs die Andersdenkenden, dass man selbst recht hat. Vielleicht ist es aber auch weise, ab und zu die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass man selbst Unrecht haben könnte und den Diskurs deswegen suchen sollte, um selbst klüger zu werden. Allein auf Kommunikation, also auf Diskursen, beruht die Geltung von Normen und die Legitimität politischer Ordnung. Und das heißt, im auf Pegida und derzeit auf die AfD gemünzten Kampf gegen rechts haben wir unsere Demokratie nicht gestärkt, sondern den ohnehin aufkommenden Rechtspopulismus nur weiter gemästet. Und das, was in der Auseinandersetzung mit Pegida so eklatant falsch vorgezeichnet wurde, das machen wir jetzt in der Auseinandersetzung mit der AfD auf die gleiche Weise falsch. Und das halte ich nicht für gut. Und ich versuche, meine Rolle als öffentlicher Intellektueller so zu spielen, dass ich auf Fehler, die wir beim gut gemeinten Politik machen, begehen, aufmerksam mache, in der Hoffnung, dass daraus die eine oder andere bessernde Konsequenz gezogen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus